Herzlich willkommen zurück bei Solo in Place. Solo in Place. Ich hatte ja eigentlich eine Folge mit Paddy Krause angekündigt. Das hat allerdings leider nicht so gut funktioniert, weil in dem Hotel, in dem sich Paddy befand, das Internet schlecht war und sich auch der Check-in ziemlich gezogen hat. So dass es dann hier in Deutschland ziemlich spät wurde, während es in den Staaten noch mittags war. Zum Glück konnte ich einen adäquaten Ersatz finden, nämlich mit Rainer Noll. Rainer ist ein guter Kumpel von mir und er mischt Bands wie Alphaville, KIZ, Alvaro Soler, hat damals Nina Hagen gemischt und jetzt auch noch Monolink. Aber hört einfach selbst. Viel Spaß bei der Folge.
Ja, jetzt müssen wir hier ja schon fast ein bisschen aufpassen, dass das Universum nicht in sich zusammenfällt, weil ich bin jetzt zu Gast bei meinem Gast. Hi Rainer.
Hallo Claudio.
Na, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Schön, dass ich bei dir sein darf.
Ich freue mich.
Woher kennen wir uns eigentlich nochmal?
Ich habe ehrlich gesagt vorhin drüber nachgedacht. Trailer Park war früh, aber wir kannten uns vorher.
Ja.
Wahrscheinlich Complete Audio, oder?
Irgendwie so, ich weiß, warte mal. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, aber dann später haben wir dann ja auf jeden Fall bei Trailer Park auch mal eine Tour zusammen gemacht und ich glaube, da haben wir uns dann mal richtig kennengelernt.
Da haben wir uns richtig kennengelernt, aber ja. Wir kannten uns vorher schon, aber ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ja. Also, ne, man kennt sich ja eigentlich auch erst, wenn man mal zusammen Bier getrunken hat.
Ja. hilft. Ja. Du hast aber schon auch in Hamburg gewohnt, oder?
Ja, da habe ich noch in Hamburg gewohnt, ja. Ja, schon. Also ich bin ja jetzt auch erst seit 8 Jahren hier in Berlin. Und ja, das heißt, wir kennen uns mindestens 8 Jahre.
Ja.
Länger. Mehr kriegt man nicht mehr länger zusammen.
Mehr kriegen wir gerade nicht hin, nee. Wie gefällt es dir denn in Berlin? Hat sich das gelohnt von Hamburg?
Ja, also ich wohne auf jeden Fall ein bisschen netter als zuvor in Hamburg. Die Wohnung und der Kiez und sowas ist alles irgendwie ein bisschen schöner. Also vor allem, wenn ich irgendwie rausgehe, dann ist da ein bisschen Leben. Das war zuletzt in Hamburg-Bahrenfeld leider nicht so. Bin ich rausgekommen und da war da eine Hauptverkehrsader gefährlich.
Ja, da ist dein Kiez auf jeden Fall schöner jetzt.
Und wie gefällt es dir in Berlin? Du bist ja schon eine Ecke länger in Berlin, aber ja eigentlich auch kein ursprünglicher Berliner.
Ich bin kein ursprünglich Berliner wie alle. Ich bin aber jetzt 30 Jahre in Berlin, genau. 30 Jahre. Mit 20 bin ich hierher.
Okay, ja, das kann man dann, glaube ich, auch als Berliner langsam mal so durchnicken.
Ja,
oder?
Die Berliner würden das nicht sagen, glaube ich, aber ich fühle mich mehr als Berliner als Auscher. Aue hieß mein Dorf, wo ich herkomme, genau.
Okay, dann gehen wir doch da mal rein.
Gehen wir nach Aue.
Wie bist du denn dann überhaupt in Berlin gelandet?
Meine große Schwester hat vorgearbeitet und der bin ich gefolgt. Eigentlich stand der Plan schon immer, weil damals musste man ja nicht zur Bundeswehr gehen, wenn man in Berlin gewohnt hat.
Ah, ja.
Aber dann kam ja die Wende und ich musste doch zum Zivildienst. Aber danach bin ich nach Berlin, ja.
Okay. Wie alt warst du dann?
20.
20, okay. Und dann also erstmal in Berlin angekommen. So dann hier, soweit ich weiß, dann ja auch so ein bisschen irgendwie in Punkerhäusern abgehangen. Und
Punkerhäuser so, abgehangen, das, ganz genau.
Das war schon die Zeit dann auch, ja?
Das war die Zeit, genau.
Ja. Okay.
Und so bin ich dann auch an meinen ersten Job gekommen, im Thomas-Weisbecker-Haus. Genau, da habe ich angefangen zu mixen.
Moin Rainer, Alter. Sag mal, ich habe mal eine Frage. Wie genau bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Tontechniker zu werden? Erzähl doch mal.
Lebe war das, genau. Das war wie die Jungfrau zum Kinde, kam ich da. Ich habe im Thomas-Weisbecker-Haus abgehangen, in der Köpi, im Supermolli. Und der damalige Freund meiner Schwester, der hat mir im Tommy-Haus einen Job angeboten als Tontechniker, obwohl ich gar keiner war. Aber dann habe ich das dann mal gemacht und das war irgendwie ganz einfach. Und es gab 50 Mark und Freigetränke und dann war ich Tontechniker. Genau, das ging ganz schnell.
So einfach kann es gehen, ne?
So einfach war das, genau. Ausbildung gab es noch nicht, also ging ganz schnell bei mir.
Ja. Okay, und dann konntest du das dann auch schon alles, oder?
Dann konnte ich das schon alles, nein. Das war ja nicht viel zu tun, da wurden nur die Vocals abgenommen. vielleicht mal die Bassdrum und das war's. Also, aber ich dachte, ich kann das. Mhm. Genau. Dann gab es ab und zu mal Konzerte hinten im Saal, ein bisschen größer. Da wurde dann auch mal ein Mischpult dazu gemietet oder sowas. Und da ging es dann los, dass mich das dann schon auch ziemlich angeturnt hat. Da habe ich dann auch ziemlich schnell den André kennengelernt von Complete Audio. Der hat da dann ab und zu mal Boxen hin vermietet, wenn größere Konzerte waren. Und da durfte ich dann ein bisschen mithelfen und durfte dann auch die Jobs da machen für André. Genau. Mhm. Und da gab es dann sogar schon ein bisschen Geld, ja. Ging es dann los sozusagen.
Das war dann so Mitte der 90er oder was?
Ja,
so
in genau. Dem Dreh, oder? 97, 96, 97, genau. Ja. Zwischendrin habe ich dann im Supermolli angefangen zu arbeiten. Das ist ja auch ein schöner Club in Berlin. Immer noch mein Lieblingsladen. Da bin ich sogar heutzutage noch manchmal am Werkeln. In der Köpi habe ich ab und zu gemixt und ab und zu kam mal eine Band vorbei, die mich mitgenommen hat. Irgendwohin.
Okay. Genau. Was waren denn so deine ersten Bands, mit denen du da losgefahren bist?
Das ist auch schwierig. Also Slam Tilt hieß eine Band, das war Punkrock aus Berlin. Das war so mit die ersten, die fickenden Turnschuhe aus dem okay. Supermolli. Genau, ja. Die haben mich immer mal mitgenommen, wenn die irgendwo gespielt haben. Mit den beiden ging es eigentlich so los. Genau, ja.
Im Tommyhaus hast du auch gewohnt eigentlich zu der Zeit?
Da bin ich auch eingezogen dann, genau, da habe ich auch gewohnt. Das okay. Volle Programm, ja. Das war eine gute Schule für einen kleinen Jungen aus einem kleinen Dorf in Westdeutschland. Da habe ich mal ein bisschen das Leben mitgekriegt.
Da war dann der Arbeitsweg auch nicht allzu weit.
Der war nicht so weit, nee. Im zweiten Stock habe ich gewohnt. Das habe ich geschafft, ja.
Nachts wahrscheinlich nochmal wichtiger, um schnell nach Hause zu kommen.
Ja, genau.
Vom Tresen wieder ins Bett.
Richtig.
Und dann weiß ich von dir, hat im Tommyhaus mal das Telefon geklingelt.
Das Etagentelefon, wir hatten ja noch keine Handys.
Ja.
Rainer, Telefon. Und da hat das Etagentelefon geklingelt und besagter Ex-Freund meiner Schwester rief an und frug mich, ob ich morgen Zeit habe, um Alphaville zu mixen. Beziehungsweise da Monitor zu machen. Ganz verrückt. Extra Monitor für eine Band machen. Kannte ich auch noch gar nicht damals. und ich dachte, naja, Alphaville. Eigentlich nicht so mein Ding, mein Gott. Aber er meinte, naja, es gibt 400 Mark am Tag und 200 Mark am Reisetag, was ich total verrückt fand. Mhm. Und da habe ich mal gesagt, okay, ich habe morgen Zeit, machen wir das Ding. Und da habe ich zwei Gigs mit denen gemacht und zwei Reisetage und kam mit einem Batzen Geld nach Hause. Das war verrückt, ja.
Wenig Miete und
sehr wenig Miete, ja. Und Bargeld. Also schon mit Rechnungen, aber es gab immer Bargeld nach dem Gig. Das war schon ganz cool. Das
fühlt sich auch ganz gut an, ne? Wenn man voll, so ein Batzen Geld in der Hand hält, irgendwie statt so eine Zahl auf dem Bankkonto, ist immer was anderes.
Ja. Gute Zeiten.
Und also wusstest du sofort, wer Alpha Will ist auch? Oder?
Nicht wirklich. Forever Young, ja, natürlich, das kannte man, Big in Japan, mehr nicht.
Ja.
Ich wusste auch nicht, was das für eine Band ist, dass das eigentlich Deutsche sind. Ja. Ich wusste nichts. Ich bin einfach los.
Ja, das ist echt eine geile Story. Zumal du ja jetzt auch immer noch Alpha Will.
Ich mach die immer noch, ja.
Machst, ne?
Ganz verrückt.
Ja, geil. Das ist jetzt, also dann ja wahrscheinlich auch, naja, also keine, nicht ganz 30 Jahre.
Nicht ganz
so,
30 aber, Jahre, aber fast.
Ja, oh, ja, it's a match, würde man heutzutage sagen.
Auf jeden Fall.
Damals, so in den 90ern, das waren ja auf jeden Fall alles noch auch so die Analogzeiten und D-Mark und im Punkerhaus und vielleicht auch alles so ein bisschen, ja, low budget und so. Mhm. Was würdest du sagen, hast du vielleicht gerade so in dieser Zeit gelernt? Also gerade was so das Tonmachen irgendwie anging. War da irgendwie was dabei, was so essentiell für dich war oder irgendwas, was jetzt auch so dein Stil zum Mixen vielleicht irgendwie auch ausmacht oder so?
Ja, das Direkte, das fand ich halt immer super klasse. Finde ich heute immer noch gut, dass man den direkten Kontakt hat zur Band, dass man direkt vor der Bühne steht oder mit dem Mischpult. Das war die Interaktion beim Soundcheck mit der Band, das fand ich immer klasse. Aber dass ich da jetzt explizit irgendwas gelernt habe, speziell, keine Ahnung. Direkt, es muss schnell gehen. Je länger man da rumfummelt, meistens wird es nicht besser. Lieber dann mit der Band reden, mach mal was leiser oder lauter. Und das mache ich heute eigentlich immer noch so. Also vielleicht habe ich das da schon gelernt, ja.
Und nachher mit Leuten klingt es eh nochmal anders.
Genau, wenn die Leute voll sind, dann klingt es besser. Wenn
sie voll sind.
Genau. Ja,
aber jetzt meintest du hast es dann irgendwie einfach so gemacht, warst dann auf einmal Tontechniker sozusagen, hast den Job halt irgendwie einfach gemacht. Aber hattest du da immer auch mal Leute, die dir irgendwie was gezeigt haben oder so? Oder hast du dir alles irgendwie selbst beigebracht sozusagen?
Ja, ich hatte schon Leute, die mir was gezeigt haben. Ich habe gefragt immer. Ich bin einfach gerade mit Alphaville, ich war in so vielen Ländern, es gab immer irgendwelche neuen Mischpulte, neue Sachen, die ich nicht kannte. Ich habe immer gefragt, alle Leute, die Hausleute, einfach fragen und dann wird alles erklärt. Super, also ich habe keine Schulungen direkt gemacht oder hatte jetzt nicht direkt Leute, die mich unterrichtet haben. Das habe ich mir irgendwie selbst beigebracht, ja.
Quasi da, wo du eh auch als Haustechniker warst, da warst du ja wahrscheinlich meistens alleine dann, ne?
Wenn
du
da war ich ja meistens alleine, ja. Okay. Aber ich meine, André von Complete Audio, da habe ich ja dann früher auch schon angefangen zu arbeiten, Jobs zu machen. Das war so eine Art Mentor, also den konnte ich immer alles fragen. Der hat mir alles erklärt. Das ist eine gute Adresse, wenn man Fragen hat. Ja.
Manchmal ist ja auch ganz gut, wenn man selber irgendwie drauf kommt, aber ja, das ist dann ja auch irgendwie am Ende viel.
Und, ja. Ich habe immer gefragt, das mache ich heute noch. Also, ehe ich mir irgendein Tutorial angucke, frage ich lieber irgendwelche Leute auf Job und da lerne ich es besser.
Ja, muss man sich vielleicht auch irgendwann auch immer noch trauen, sozusagen, ne? Auch eine Frage zu stellen.
Ja.
Also, weil es ja immer so ein bisschen was hat von, ja, okay, ich weiß das jetzt nicht, aber
da habe ich überhaupt gar keinen.
Das ist ja auch nicht zu schade.
Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Nee.
Naja, ich hatte das irgendwann mal irgendwie zu so einer Zeit, wo ich immer das Gefühl hatte, man darf da irgendwie keine Schwächen zeigen oder man muss irgendwie immer so tun, als hätte man alles im Griff und man wüsste komplett Bescheid, aber es ist ja irgendwie Quatsch. Am Ende gibt es auf jeden Fall Dinge, die man nicht wissen kann oder nicht wissen muss. Oder
auf jeden Fall.
Ja. Und also gerade jetzt so in den letzten Jahrzehnten vielleicht oder so hat sich auch alles nochmal viel mehr spezialisiert und die Technik schreitet voran und dadurch ja irgendwie auch letztendlich.
Ich hab kein Problem, alle Leute was zu fragen oder Unsicherheiten zu zeigen, außer der Band, wenn ich Monitor mache. Da kann ich alles. Das kriegen wir hin.
Ja, stimmt. Das ist vielleicht auch gar nicht so eine blöde Herangehensweise, einfach um denen ein gutes Gefühl zu geben.
Genau, dass die Sicherheit haben, ja. Ja. Und es gab eine Menge Situationen, wo ich am Pult stand und auf den Knopf gedrückt habe und nicht wusste, ob das jetzt wirklich das macht, was ich möchte.
Ja. Zu mir hat mal damals jemand in meinem Praktikum gesagt, egal was du tust, egal ob du gerade überhaupt nicht weißt, was abgeht, tu immer so, als hättest du den Plan. So, ne, wenn hier gerade irgendwie alles um die Ohren fliegt, einfach so tun, als wüsste man gerade, was zu tun ist und so. Aber ich glaube auch, am Ende ist es halt gar nicht verkehrt, irgendwie auch mal entweder einen Fehler einzugestehen oder halt auch einfach einzugestehen, dass man gerade nicht weiß, was das für ein komisches Problem ist oder sowas gerade am Start ist. Und kriegt dadurch vielleicht dann irgendwie auch viel leichter Hilfe von anderen, dass man gemeinsam irgendwie am Problem arbeitet.
Ja, ich sag heute noch so zu den Leuten am FOH, Entschuldigung, kennt ihr das Pult? Könnt ihr mir kurz mal helfen? Habe ich keinen, eigentlich alle sind da hilfsbereit und helfen ja gerne. Mhm. Also ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass da jemand sich rumgedreht hat und gesagt, mir nicht geholfen hat oder so. Ja. Ich mache es ja genauso. Also ja. Ich helfe ja auch gern.
Ja.
Und wenn es ein Problem gibt, da sind wir doch immer alle hinterher, das zu lösen. Und zusammen klappt es eh immer besser. Irgendjemand hat dann schon eine Idee.
Bringt auch manchmal Spaß, ne?
Also, voll, ja.
Zumindest wenn man Zeit hat, irgendwie so ein bisschen gerade seltsame Probleme aufzudecken.
Ja, oder schnell Plan B finden, wenn man keine Zeit hat. Das ist ja auch immer spannend.
Das ist ja manchmal auch die Hälfte vom Job.
Ja. Okay, wir machen das jetzt anders.
Plan A funktioniert nicht. Okay, Plan B.
Oh, wird, auch nicht.
Was ist mit Plan C? Hat jemand einen Plan C?
Hat jemand noch einen Multicore?
Genau. Auch schön, ja. Das sind dann ja die Probleme, die mit dem digitalen Zeitalter dann so ins Spiel gekommen sind. Genau, Multicore geht nicht zum Beispiel.
Mhm. Früher waren es zwei Kanäle, die nicht gingen und jetzt entweder alles oder gar nichts.
Und da kommt der zweite Telefonsupport schon ins Spiel. Heute kommen die früh und knackig.
Rainer, mein alter Kumpel, Maukert hier. Ich habe da tatsächlich mal eine Frage. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal von einem Analogpult auf ein digitales wechseln musstest oder damit arbeiten musstest? Welche Produktion es war, welches Jahr es war und was du dir dabei gedacht hast, als du zum ersten Mal eine Digitalschüssel rummachen musstest? Tschüss!
Voilà. Ja, der eben gerade schon erwähnte
André. Der erwähnte große Mentor. Ich glaube, das erste Mal war tatsächlich im Super Molly. Die hatten schon sehr frühen, wie hießen die Dinger, O3D oder 03D, genau.
Aha.
Da konnte ich zumindest schon mal ein bisschen meine Angst davor verlieren. Und dann habe ich bei dir, André, eigentlich die ersten PM5Ds. Ja, aber so jetzt auf einer Produktion von zu wechseln. Bei dem Beatsex damals hatten wir ja auch gleich das PM5D. Musste ich nicht. Und gedacht habe ich mir, oh cool, das macht die Sache ja einfach so mit diesem Abspeichern, so Band A, Band B. Und das fand ich schon alles ziemlich cool. Also ja, fand ich eine tolle Sache, als das losging. Und was wir dachten ja auch, auf dem Festival steht da nur noch ein Pult und jeder bringt sein Stick mit und macht ja alles viel einfacher. Ja, hat nicht so ganz geklappt, aber wenn ich mir die FOHs von heute angucke, aber eigentlich fand ich das eine super Sache. Und ja, klanglich hin und her. Natürlich klingt so ein Miles besser, aber gerade damals habe ich ja meistens größtenteils Monitor gemacht und da war das schon immer ganz gut mit digital.
Ich fand der größte Vorteil war, dass man weniger aufbauen muss.
Ja, genau, stimmt.
Natürlich immer auch zu einer Zeit, in der ich halt irgendwie auch einfach viel supported habe, irgendwie für andere Bands irgendwie, dann im Stadtpark in Hamburg da dann halt irgendwie mal aufgebaut und es war dann halt entweder analog, so eine Soundcraft Series 5, 56 Kanalpult mit, glaube ich, 34 AUX-Wegen und dann meistens zwei oder drei Side-Racks mit Grafik-EQs dann noch Effekte und Gates, Kompressoren und so. Und dann halt diese ganzen Insert-Peitsche, Kabellage und so. Und da das dann irgendwann durch diese Digitalpulte irgendwie alles wegfiel erstmal, war das auf jeden Fall eine riesengroße Zeitersparnis und überhaupt da halt diesen ganzen auch Fehlerquellen und so weniger. Mhm. Aber genau, jetzt hast du gerade so ein bisschen beiläufig Beatsteaks erwähnt. Wir haben auch gar nicht irgendwelche Name-Dropping betrieben. Also wir hatten schon Alphaville. Ne?
Alphaville war die erste größere Band, die ich betreuen durfte.
Okay, willst du das mal so chronologisch irgendwie durchgehen?
Ob ich das noch hinkriege?
Mass oder Menos?
Also es kam dann Nina Hagen auch schon relativ früh, da habe ich dann auch Monitor gemacht.
Das habe ich ganz vergessen, krass. Ja.
Das hast du ganz vergessen, ja, das war auch sehr interessant, tolle Frau. Ulla Meinecke habe ich damals gemischt und auch gefahren und alles gemacht, sogar ein bisschen Backline und so. Dann über André ging das dann war gar nicht über André, das kam tatsächlich durch die Beatsex selber, die kannte ich schon. Tatsächlich auch aus dem Tommy-Haus damals schon. Genau, da habe ich die Gitarre vom Sänger kaputt gemacht, aus Versehen, so haben wir uns kennengelernt. Und Jahre später riefen sie mich an und fragen mich, ob ich Monitor machen will für sie.
Das ist ja eine schöne Referenz.
ja, auf jeden Fall. Also der Schlagzeuger Thomas hatte mich angerufen, ich meinte auch nur so, kennt ihr mich überhaupt noch? Weiß Arnim, wer ich bin? Da war dann alles vergeben und vergessen. Und
ich bin der Typ, der seine Klampfe kaputt gemacht hat.
Wir hatten auch eine gute Zeit, auf jeden Fall.
Okay. Wie hast du die kaputt gemacht? Aus Versehen?
Aus Versehen, gekommen? Natürlich. Ich bin angekommen, Gibson SG, der dünnste Hals der Welt, umgeklappt und dann war sie kaputt.
Okay.
Also für nicht so Linkshänder, Spezialanbau.
Oha.
Ja. kein Geld damals.
Tut mir echt leid.
Ja. Sorry, Mann.
Kann ich dich auf ein Bier einladen? Okay, aber immerhin nicht dieser Rockstar-Move irgendwie. Und du hast seine Klampe auf der Bühne zertroschen oder so. Also ja, doch schon irgendwie, aber anders.
Anders. Ja. Dann habe ich ganz lange Gods of Blitz gemixt. Das hat auch ganz doll viel Spaß gemacht. Berliner Rockband. Wie geht's denn dann weiter? Dann kam natürlich KZ, kam dann reingeflattert. Die Terrorgruppe vorher noch. Und danach auch, so bin ich auch an den Job bei KZ gekommen, über den Tourmanager Archie.
Aha.
Sänger der Terrorgruppe seines Zeichens. Ach, dann habe ich bestimmt ein paar vergessen. Und jetzt mache ich Vertretung eine ganze Menge für Monolink. Mhm. Was ich. Kannte ich auch nicht vorher. Elektro-Act. Ganz netter Typ. Mit dem bin ich gerade eine ganze Menge unterwegs. Ja.
Das sind dann alles so Flugshows und Elektro-Festivals.
Das sind alles Flugshows, Elektro-Festivals. Schnell rein, schnell raus.
Und da kommst du aber ganz gut rum, habe ich.
Da komme ich ganz gut rum. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, eben gerade im Vorgespräch, wenn man das so nennen will, seinen Kaffee getrunken haben in der Küche, von deiner Strecke aus Indien nach Cancun, Mexiko, gehört eine 2-Tage-Reise aus dem Himalaya nach Cancun.
Nach Tulum sogar noch, das ging ja auch nochmal ein Stück weiter. Ja, genau.
Okay, siehst du, das kenne ich schon gar nicht mehr, aber Cancun ist weltweit bekannt.
Das ist bekannt, ja. Tulum ist dann irgendwie so ein Partyörtchen, nochmal 2 Stunden entfernt von da oder so.
Okay.
Das war eine längere Reise, ja, auch nicht so angenehm. Aus Gründen, die das indische Essen betreffen. Ja, so ein 17-Stunden-Flug kann da sehr lang werden.
Das ist auch lang.
Lang.
Was ist da so technisch irgendwie bei dem zu tun? Kriegst du da einfach ein Stereosignal von der Bühne und machst das laut? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Da gibt's Stems, so 6, 7, 8 Stereo-Stems. Eine Akustikgitarre, eine E-Gitarre und er singt auch.
Okay, gibt's doch was zu tun.
Da gibt's schon ein bisschen zu tun. Ja. Und dann In-Ear-Mix macht er größtenteils selber, aber da wird noch ein bisschen dazu gefüttert mit der Ambience oder so. Ja, ein bisschen zu tun ist da schon. Wenn die Show läuft, gibt's nicht mehr viel zu tun.
Ja.
Dann läuft's.
Aber bei Flugshows hast du ja wahrscheinlich kein eigenes Pult dabei oder irgendwie so
ein Setup dabei oder so. Nee. Interface, ein Keyboard, eine Gitarre, ein Stressbrett, mehr haben wir nicht.
Okay, ja. Leichtes Reisegepäck.
Ja, genau.
Kann ja auch ganz geil sein, dann nicht mit so mehreren Trucks irgendwie aufzulaufen,
auf
sondern
jeden Fall.
Köfferchen auf.
Ja, das sind mir eh die liebsten Shows.
Ja, muss ja auch gar nichts aussagen über die Qualität oder irgendwie so, was dann irgendwie am Ende da abgeht. Für manche Shows seid ihr auch einfach nur zu zweit oder zu dritt unterwegs.
Zu dritt, ja, Tourmanager. Ich und der Künstler.
Ja.
Manchmal kommt da noch ein Lichtmensch mit und Social Media. Aber der macht auch richtige Touren und da ist eine ganze Crew dabei. Aber das macht dann der Hauptmixer Alex Levin. Genau, der hat die Touren bis jetzt gefahren.
Ah, okay. Oh, ja.
Genau, der rief mich vor 2 Jahren an und hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Weil sich der Künstler einen Techie wünscht, der nicht so techie ist. Und da hat er an mich gedacht, das fand ich ganz süß.
Ja. Hast du das als Kompliment wahrgenommen?
Das habe ich als Kompliment wahrgenommen, ja.
Man kann ich verstehen, ja. Also von beiden Seiten aus.
Willst du sagen, ich habe keine Ahnung?
Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte es gerade aus. Ich wollte damit sagen, dass man halt A, jemanden hat, der den Job macht, dass man sich darauf verlassen kann. Aber halt irgendwie auch einen korrekten Typen dabei zu haben.
Der nicht 24/7 über Technik reden muss, genau.
So. Ja. Jetzt kannst du das immer richtig ausleben.
Jetzt?
Nee, muss auch nicht sein. Nee. Weißt ja, wie das Solo in Place ist ja offen für alle möglichen Themen.
Das ist gut.
Aber in so kleinen Reisegruppen, gerade wenn man so zu dritt oder zu viert irgendwie dann nur unterwegs ist und lange Reisestrecken hat und so, dann ist ja schon auch wichtig, dass man sich irgendwie ganz gut versteht.
Das ist immer wichtig. Das ist aber, finde ich, sowieso das Wichtigste an dem Job.
Mhm.
Also da ist mir die Art der Musik oder die Technik oder die Begebenheiten eigentlich ziemlich Wurst. Hauptsache die Leute sind nett. und man hat eine gute Zeit zusammen. Ja. Und muss sich nicht verbiegen oder so.
Was ja zum Glück irgendwie auch ganz oft so ist, oder? Hast du super. Das oder hattest du das mal, dass du gesagt hast, ja, nee, da mach ich lieber nicht?
Ja, aber dann war das eigentlich im Vorfeld schon absehbar und dann habe ich das erst gar nicht gemacht. Das gab's schon, ja. Aber so, ich hatte sonst eigentlich immer Glück mit meinen Künstlerinnen.
Wurdest du auch mal positiv überrascht, dass du dachtest, weiß ich nicht, okay, wird wahrscheinlich ganz okay, aber und dann wurde es am Ende richtig gut?
Naja, hatten wir ja eigentlich schon vorhin das Thema Alpha. Also, wie gesagt, die kannte ich so als Popband mit zwei Hits oder so und habe jetzt nicht viel erwartet und das war echt super, weil der Sänger, mit dem verstehe ich mich persönlich auch sehr gut, immer noch. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, also so, warum eigentlich nicht, aber da habe ich gar nichts erwartet und wurde positiv überrascht, ja.
Ja, ja. Ja gut, ich glaube so, du damals in deiner, keine Ahnung, Position oder irgendwie so mit der Erfahrung, die du hattest und so, das ist ja wahrscheinlich irgendwie einfach erstmal ein Job, so, ne? Job einfach, ja, geil, 400 Mark nehme ich. So.
Genau.
Und was dann ja am Ende vielleicht unbezahlbar ist, ist da ja halt irgendwie so langjährige Freundschaften, die dann auch draus entstehen können. So, im besten Fall. Also je kleiner die Reisegruppe, umso wichtiger ist es dann vielleicht schon, dass man sich dann gut versteht oder mit allen irgendwie gut versteht, weil man mit so einer großen Crew, mit Band und bla, irgendwie am Ende sind es wie 30 Leute oder irgendwie so. Da findet man schon jemanden, mit dem man sich versteht. Ne? So. Aber wenn die drei oder zwei, mit denen man unterwegs ist, wenn da einer von Scheiße ist, dann ist es schwierig, sich da aus dem Weg zu gehen.
Ja.
Okay, wie ist es denn? Den einen Tag ist man im Himalaya-Gebirge und dann zwei Tage später in Mexiko und so dieses Jet-Set-Leben sozusagen. Wenn ihr dann irgendwie so unterwegs seid, ist das nicht auch manchmal so ein bisschen Kulturschock und Zeitumstellung und wo bin ich hier überhaupt und so? Macht dir das was aus oder?
Komischerweise, nee. Komme ich ganz gut mit klar. Also es ist dann immer natürlich auf dem Weg zurück, ist es immer viel schwieriger, wenn man wieder nach Hause kommt mit der Zeitumstellung. Auf dem Weg hin oder wenn man so rumreist, schläft man halt mal ein bisschen länger oder ein bisschen weniger. Ist ja eh immer alles unregelmäßig bei uns. Das macht mir dann eigentlich nichts aus. Das ist eher so, jetzt die letzten Wochen zu Hause war, hat schon echt eine Weile gedauert, bis ich nicht nachts plötzlich hellwach aufwache und irgendwas machen muss plötzlich. So, das dauert dann schon immer so ein, zwei Wochen. Ja, ansonsten macht mir das eigentlich nicht viel aus. Nee, macht Spaß. Immer was Neues.
Alphaville sind ja auch international. Ja, da waren wir auch viel unterwegs oder auch unterwegs gewesen oder nach wie vor halt. Ne? Aber siehst du jetzt irgendwie nochmal andere neue Orte für dich sozusagen durch Monolink?
Ja. Gerade durch Monolink kamen nochmal echt eine Menge neue Sachen dazu. Tokio, ich war noch nie in Indien. Mexiko war ich vorher auch noch nicht. Da waren wir jetzt schon zweimal. Das kommen immer wieder neue Sachen, ja. Das ist das Salz in der Suppe. Oder wenn ich dann so Jobs von denen angeboten kriege, gucke ich schon immer so, oh, da war ich noch nicht, da muss ich, glaube ich, jemand mal dann absagen jetzt, sorry.
Hast du auch so eine Weltkarte mit irgendwie so Stecknadeln drauf?
Nein, die habe ich nicht, nein, die werde ich aber nie haben.
Ja. Länderpunkte sammeln.
Ja, genau. Nee. Im Kopf.
Nö, das stelle ich mir auch irgendwie ganz, ganz spannend vor. Also Lewe hatte in der letzten Folge gesagt, ja, irgendwie so ein Jetset-Leben, wenn man da irgendwie so viel am Fliegen ist und so, das halt, findet er halt mega anstrengend. Weil halt meistens sind wir dann doch irgendwie auch erst sehr spät ins Hotel kommt und dann je nachdem wahrscheinlich halt eher dann nochmal einen Flieger eher wieder zurücknimmt und oder irgendwo anders hin, dass er da auf jeden Fall Schwierigkeiten hat irgendwie mit dem Schlaf.
Da bin ich mit einem guten Schlaf gesegnet. Ich kann eigentlich überall kurz mal schlafen, im Flugzeug oder sonst wo. Und bei mir sind es auch meistens nicht wirklich lange Touren, das sind meistens Wochenendtrips. Und dann sagt man sich halt, okay, Zähne zusammenbeißen, in zwei Tagen bist du wieder zu Hause.
Okay.
Das ist dann ein anderer Schnack.
Ja.
Da geht das dann schon.
Ja, jetzt hast du vorhin mir kurz erzählt, da über Silvester und so, war ja ein bisschen länger dann auch in Indien und dann halt noch diese
Mexiko-Geschichte und so, das war dann jetzt so mal dann quasi
das
ein bisschen
war mal,
länger. Und,
ja. Dass es drei Wochen waren, aber das ist normalerweise kürzer. Im Mai mache ich nochmal 3 Wochen mit Monolink in Südamerika, aber ansonsten sind es immer kurze Sachen.
Mhm. Ah, okay, auch geil. Ja, das sind so Orte, da war ich noch nie. Also alles, was du gerade aufgezählt hast. Südamerika, Mexiko, Indien, Tokio und so, ne, war ich auch. Also, das ist natürlich echt, also dann auch wieder ganz geil, wenn man das durch die Arbeit sozusagen, also es ist ja Arbeit,
ja,
durch die Arbeit ermöglicht bekommt.
Ja, ja, meine Rede. Das ist super und man kriegt sogar noch Geld für. Wahnsinn. Ja,
voll. Aber man sieht dann irgendwie auch meistens nicht allzu viel davon. Ne?
Klar, aber, ja, ja. Aber man kriegt schon immer einen Eindruck. Und das Schöne ist ja auch, unser Eins ist ja jetzt nicht auf irgendwelchen, wie soll ich sagen, auf irgendwelchen Empfängen oder Partys eingeladen oder so. Wir hängen ja mit den normalen Leuten, mit den Techies so ab und so lernen wir dann immer eigentlich auch das normale Leben kennen, so in fremden Ländern.
Ja.
Und hat nicht so eine Riesendistanz wie der Künstler im Allgemeinen so.
Ja.
Man ist so immer direkt schon im Leben drin. Das ist super. Manchmal wird man sogar mal eingeladen oder so,
oh, cool,
privat bei irgendwelchen Technikerinnen und hat einen ganz anderen Einblick, auch als wenn man da als Touri hinfährt, hat man nicht den Einblick manchmal, den ich habe, als wenn ich da arbeite. Das ist schon echt super, das mag ich sehr gerne.
Ja, schön. Bin ich auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ich habe jetzt irgendwie Deutschland, glaube ich, durchgespielt. Kenn, glaube ich, so gut wie jeden Club, jede Arena und jedes Festival.
Ja, das ist ja auch das Schöne. Du machst ja auch wirklich von kleinen Bands bis große alles durch, oder? So.
Ja, schon. Ja. Also genau. Ist halt mit der Zeit dann zum Glück irgendwie auch alles ein bisschen größer geworden. Aber auch nach wie vor mache ich halt irgendwie auch gerne kleinere Sachen, Bands oder auch in kleineren Clubs spielen. Das ist ja mit bekannteren Bands dann meistens ja gar nicht funktioniert. Und ich mag das auch nach wie vor, irgendwie hier zu touren natürlich. Aber es gibt halt nur einmal das erste Mal. Und wenn man dann das erste Mal Rock am Ring war oder das erste Mal, keine Ahnung, in der Columbia-Halle oder so. Ich weiß das alles zum Glück immer. Also ich weiß noch, wann ich meine erste Show in der Columbia-Halle hatte. Und oder ne, meistens halt irgendwie die ersten Male in irgendwelchen Clubs oder Festivals und so. Natürlich vergesse ich halt auch manche Sachen. War auch in der letzten Folge schon das Thema. irgendwann hat man das halt auch alles schon mal gesehen. Und dann finde ich, ist es schwierig, da halt irgendwie nochmal so diese Besonderheit zu spüren. Oder so muss man sich dann vielleicht irgendwie auch manchmal nochmal so vor Augen führen, was man da eigentlich macht. Und wie, naja, in gewisser Weise privilegiert man vielleicht irgendwie auch ist.
Dass man es nicht so auf die leichte Schulter nimmt.
Dass
auch wenn man jetzt das 15. Mal in der, weiß ich nicht, sonst wo Halle ist.
Ja, oder irgendwie so Festivals, große Festivals. Also ich hatte das mal eine Zeit lang, da habe ich aber auch eigentlich einfach zu viel gearbeitet, meiner Meinung nach. Und dadurch habe ich so eine komische Egalhaltung gekriegt. Ja, und das dann halt irgendwo auch zu genießen, wenn man dann halt wieder in den gleichen Clubs landet und irgendwie da sich darüber freut, dass es die Clubs noch gibt, dass man die gleichen Gesichter sieht, zum Teil auch auf den Festivals und halt auch dann natürlich irgendwie Leute wieder zu sehen und so, aber jetzt halt nicht zu sagen, ja, okay, habe ich irgendwie alles schon gemacht, kann man irgendwie alles nichts anhaben oder schaukel ich schon oder ne, natürlich ist so eine gewisse Selbstsicherheit dann irgendwie auch ganz gut. Aber trotzdem immer halt noch so zu raffen, wo ist man hier, was macht man hier, so, wie sind die Leute drauf und wie geil ist das eigentlich, dass man mitwirken kann, irgendwie das so zu machen. Und ich behaupte ich jetzt einfach mal, dass wenn man zum ersten Mal, keine Ahnung, dann in Cancun oder Tantun oder
Tulum,
Tulum ist, dass man das dann vielleicht noch ein bisschen unmittelbarer hat.
Ja, stimmt. Oder so. Stimmt. Also jetzt nicht unbedingt auf dem Gig, aber so alles drumherum ist dann schon, da merke ich dann auch jedes Mal wieder, wie privilegiert ich bin, was für einen tollen Job ich habe, dass ich hier in irgendeinem SUV abgeholt werde und erstmal zum Essen gebracht werde. Das ist dann schon, ja, also das darf nicht zur Gewohnheit werden. Das muss man schon, das ist schon was, das ist schon eine andere Welt.
Ja. Spätestens, wenn man dann zu Hause ist, dann kommt man wieder zurück auf den Boden der Tatsachen.
Ja. Nee, aber auch unterwegs. Ich habe ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, wie schön das war, irgendwie, als wir in Mexiko ankamen und erstmal so ein Häuschen für uns hatten und nicht bedient wurden und unsere Spiegelei selber gebraten haben und im Supermarkt waren und relativ normal gelebt haben, so ein paar Tage.
In eurem Haus mit Pool, meinst du?
Ja, das ja, okay, und eine Mauer drumherum mit Stacheldraht.
Ja. Ja, mit Menschen mit MGs.
Nee, das nicht.
Ja, nein, ich weiß, was du meinst.
Aber ich sehe da schon voll, dass man sich schon immer wieder dass es nicht so zur Gewohnheit werden darf. Also so, das sage ich mir auch immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, so, dass ich das so ein bisschen auf die leichte Schulter nehme, jetzt irgendeine Show, so, dass ich vielleicht auch mal gar nicht so richtig Bock habe oder so. Da sage ich mir dann schon, hey, ist schon wichtig. Wir wollen ja, dass alle Spaß haben, dass die Leute Spaß haben, dass die Band Spaß hat. Die zahlen alle einen Haufen Geld. Darf man nicht vergessen, dass wir einen Job zu tun haben, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Hast du da irgendwie eine Möglichkeit, oder wie machst du das?
Ja, ich habe auch irgendwie so das Glück, so wie du wahrscheinlich auch irgendwie, dass ich irgendwie auch einfach Bock habe auf die Sachen, die ich mache. Ich mich da eigentlich gar nicht mehr groß motivieren brauche, sondern das funktioniert deswegen allein schon. Und muss ich auch sagen, ein bisschen daraus, dass ich halt gelernt habe, nicht mehr alles zu machen, was mir so angeboten wird oder einfach nicht zu viel zu machen. Das ist es halt eher. Mhm. Weil ich merke, wenn ich irgendwie so überlastet bin, dann wird es dann halt irgendwann zu so einem Abarbeiten. Und dann komme ich halt an meine körperlichen oder mentalen Grenzen und dann kann ich das vielleicht gar nicht mehr so bedienen, wie ich das jetzt machen würde. Und ich möchte das halt eigentlich ganz gerne mit 100% machen können. Mhm. Jetzt nicht anfangen mit 105% oder 110, sondern 100% sind 100%.
Das ist eine ganze Menge. Ja.
Wenn man dann halt anfängt, vielleicht noch, keine Ahnung, dann über Nacht noch irgendwo anders hinfahren und da noch eine andere Band mischen und dann kommt man da fertig an. Und
sowas finde ich auch gerade cool. Sowas finde ich so von einer Band zur nächsten hüpfen, so, das motiviert mich nochmal extra eigentlich. Hoffentlich klappt das, hoffentlich geht der Flieger.
Mhm. Das hat schon irgendwie was.
Und wenn es dann alles klappt, super.
Ich finde, oder habe halt einfach für mich gemerkt, ich muss halt ganz genau einschätzen können, ob das gut ist, das zu machen. Ob mir das gut tut, so. Und klar, irgendwie am Ende halt mehr Geld zu haben, ist natürlich auch irgendwie gut. Aber ist vielleicht auch nicht richtig fair der Band gegenüber oder dann den Leuten, die da im Publikum stehen.
Deinem eigenen Körper gegenüber.
So, genau. Und dann tue ich uns allen den Gefallen vielleicht und zu sagen, okay, nee, das wird mir vielleicht zu viel. Dieses vielleicht, das reicht mir dann auch manchmal schon. So für jemanden einspringen, so im Affekt sozusagen, ist halt immer erst so, ja geil, mach ich. So.
Naja.
Und dann denke ich aber halt mal so drüber nach und denke drüber nach, was das halt immer alles bedeutet. Und das ist irgendwie eine Sache, die ich irgendwie lernen musste. Also da bin ich eigentlich ganz glücklich drüber. So 2019 war das Jahr, da muss ich halt ganz viel arbeiten, weil das Finanzamt Geld von mir wollte. Wie heißt das noch?
Steuern?
Danke, ja. Auch. Aber
kanntest du das nicht vorher?
Wie heißt das auf Deutsch? Ja, ganz witzig, mein Vater, Italiener, Gastronom auch und hat sich halt mit seinen Gastronomenfreunden immer auf Italienisch dann unterhalten und dann zwischendurch fiel immer der Begriff Steuerberater. Gibt es anscheinend nicht auf Italienisch, weiß ich nicht genau. Oder kannten sie nicht. Nachträgliche Vorauszahlung oder sowas, rückwirkende Vorauszahlung. Dieser Begriff, genau. Ich konnte das alles irgendwie in Time noch bezahlen, aber die wollten halt innerhalb von 6 Monaten, ich glaube, das sind 1.000 Euro und die musste ich noch verdienen.
Okay.
So. Und
da bist du von Job zu Job gesprungen.
Ja, dementsprechend alles, viel habe ich halt gearbeitet. Und dann war halt erstmal Pflichtpause. So, ne? Und dadurch habe ich irgendwie ganz viel gelernt. Ja, gab aber auch die Zeit, da habe ich den Hals nicht voll gekriegt. So.
doppeldeutig, aber ich muss mal eben pullern.
Ja, okay.
Ich habe auch Pullermusik.
Alles klar.
Die kommt jetzt. Wie ist das bei dir denn? Also das, worüber ich jetzt gerade sehr ausschweifend gesprochen habe?
Ja, ich mache das gern. Also so jetzt nicht von Job zu Job unbedingt, so also von Band zu Band. Ich überlege mir das vorher schon wirklich ganz genau, ob das nicht zu viel wird. Das mache ich auch so wie du. Also ich nehme auch nicht mehr alle Jobs an. Ausnahmen sind wirklich, da mal Kollegen zu helfen.
Ja.
Aber nee, das gucke ich mir schon vorher an, dass ich, ja, wenn ich mal eine Woche durchballern muss, irgendwie, dass ich dann auch wieder genug Zeit habe zum Chillen. Also ich weiß das ja dann vorher, okay, ich habe jetzt in 5 Tagen 3 Bands in 4 Ländern. Okay, cool, let's do it. So, aber dann ist nach der Woche, habe ich dann wieder 5 Tage frei und bin wieder ein normaler Mensch.
Ja, klar, das ist natürlich irgendwie auch eine ganz geile Challenge. Ne? Wenn dann irgendwie alles klappt, ist ja immer auch ganz geil. Aber muss halt genau, eben auch realistisch sein, dass es alles klappen kann.
Also, ja. Das musst du dir vorher überlegen, das ist klar. Aber das hat auch immer geklappt. Toi, toi, toi. Hast du schon mal einen Gig verpasst?
Nee, tatsächlich, ich habe gerade überlegt. Nee, also richtig verpasst oder so nicht. War halt höchstens mal irgendwie zu spät, dann irgendwie beim Aufbau oder so. Ist auch nicht so schlimm.
Naja.
Oder, ne? Also, wenn man dann.
Ja, pünktlich ist schon ganz cool in unserem Job. So. Ist schon,
ja, also ich bin auch sehr gerne pünktlich und auch gerne auch ein paar Minuten eher. Aber wenn das dann aufgrund von Reisegegebenheiten ein Zug kommt zu spät halt so, oder was weiß ich, man verpasst irgendwie den Einzug, weil der eine schon zu spät war oder so.
Ja.
Like, wer es kennt.
Gig verpasst habe ich noch nie. Also es gab mal einen Gig, da habe ich Monitor gemacht, auch bei Nina Hagen in Paris in einem Fernsehstudio. Wir hatten Soundcheck gemacht, hatten dann irgendwie 2 Stunden frei. Wir sind Kaffee trinken gegangen und zur rechten Zeit wieder zurückgegangen und vor das Venue gesetzt und noch eine Kippe geraucht oder so. Vielleicht auch was anderes. Und plötzlich hören wir, wie unser Song drin gespielt wird, wie Nina singt.
Echt?
Ja, da haben wir halt die Uhrzeit irgendwie eine Stunde nach vorne gelegt. Und wir sind dann reingestürmt am Management vorbei, die haben uns noch gesehen. Und naja, die Örtlichen haben dann übernommen. Wir hatten, war ja alles fertig. Tatsächlich auch Digitalpulte schon damals. Das war ein kurzer Schock. Wir haben uns nur so angeguckt. Hä?
Das kann ich verstehen,
ja. Micha Pries war das. Kennst du den?
Tatsächlich aus Geschichten. Du, ne? Also okay. Beziehungsweise Basto hatte den irgendwie auch erwähnt, Micha Pries und so, aber ich kenne ihn gleich nicht persönlich.
Okay. Ah, da fällt mir auch noch, das war mal auf dem Frauenfeld, da hatte ich erst KIZ auf der einen Bühne und dann Sammy Deluxe, da habe ich eine Monitorvertretung gemacht auf einer anderen Bühne. So eine Show zu Ende und dann zur anderen Bühne gerannt. Das Problem war, es war nur Schlamm, es war riesiger Schlamm. Und das war so wie in einem Traum, in einem schlechten Traum, weißt du, so wenn du vor irgendwas wegrennst oder irgendwo hin musst und nicht so richtig vorwärts kommst, weißt du, genau so war das.
Träume kenne ich, ja.
Schrecklich, aber ich habe es geschafft.
Ja, geil. Also damals mit Trailer Park hätten wir auf dem Southside gespielt und mit Alligator am selben Tag auf dem Kosmonaut Festival. Und das hätte nur geklappt, wenn wir dann straight nach der Show mit Trailer Park in einen Helikopter gestiegen wären, um dann halt rüber zu fliegen.
Mhm.
Aber leider ist das Haus halt aufgrund von Wetter dann ausgefallen an dem Tag.
Schade.
Also sind wir halt direkt zum Kosmonaut, was auch schön war, so. Natürlich, aber dadurch ist mir halt meine Chance auf dem Helikopterflug entgangen. So. Jemand anders hätte schon mal ein Pult aufgebaut. Ich glaube, wir hätten dann, wenn alles gut gelaufen wäre, so eine halbe Stunde Zeit gehabt.
Mhm. Ja, siehst du, sowas macht doch Spaß.
Ja.
Wer hätte es geklappt? So.
Ja. Jedenfalls hast du ja auch immer mal wieder Monitor für Alvaro Soler gemacht.
Oh, stimmt, ja. Mhm.
Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig erinnere. Jedenfalls hast du mal so eine Story erzählt, wie du dich da vorgestellt hast.
Okay. Ja, da klingelt es jetzt nicht so richtig.
Okay. Also. Deine Worte sollen wohl gewesen sein, hi, ich bin Rainer.
Ja, stimmt.
Ich kiffe, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr müsst euch nur Sorgen machen, wenn ich ihn nicht kiffe.
Ja, das ist, könnte von mir kommen, ja. Ja, es ist, ich hab damit angefangen, auf meinem ersten Job war ich sozusagen bekifft. Das ist jetzt nicht so, dass es was Neues wäre für mich oder so, auf Arbeit zu kiffen, weil ja, viele können das natürlich nicht, zu Recht. Für mich ist das nicht so ein großes Problem, kann ich mich besser fokussieren. Ich bin eigentlich generell ein ruhiger Typ, kennst mich ja auch ein bisschen so, brauche ich jetzt nicht zum Arbeiten, aber behindert mich jetzt auch nicht. Und wenn alles läuft, draußen auf dem Festival, wo man auch noch rauchen kann, nach dem dritten Song, super, also so fallen mir neue Sachen mal wieder ein, vielleicht irgendeinen neuen Effekt ausprobieren, den ich mich sonst nicht trauen würde oder so. Einfach mal aus dem Handgelenk was Neues versuchen. So.
Das macht dich das kreativer dann, meinst du?
Ja, glaube ich schon. Ja. Ich traue mich das dann halt vielleicht eher, als wenn ich nicht stoned wäre.
Ja, das ist irgendwie ganz witzig, weil wenn ich dann mische und sei es halt irgendwie an der DAW oder am Pult mit Virtual Soundcheck oder so, ich verliere mich dann halt manchmal in so Details. Mhm. Aber das ist dann, glaube ich, auch so das Ding, wenn man das halt nicht regelmäßig macht, dass man da irgendwie ewig an der Hi-Hat irgendwie rumfriemelt, ohne zu merken, wie das die Vocals gerade zu lang aus ist. Aus ist vielleicht sogar. Genau. Naja, also ich habe auf jeden Fall für mich gemerkt, kann schon manchmal irgendwie auch was beflügeln, aber vielleicht ist es auch nur meine eigene Wahrnehmung in dem Moment. Aber also das ist schon auch, glaube ich, sehr individuell einfach unterschiedlich.
Das muss jeder selber wissen, aber
also,
ganz klar.
Ja, voll. Ja, aber ja. Also es fördert halt schon Kreativität, würde ich irgendwie auch sagen. Oder überhaupt, wie man Musik irgendwie wahrnimmt. Ne? Also ich glaube schon, dass man dadurch die Musik mehr fühlt oder sowas. Mhm. Also es geht mir auch allein beim Musik hören schon so, dass man viel mehr upspaced. So, ne? Und
ist auf jeden Fall gefährlich, das dann am Pult zu machen, weil ja, wenn es knackst oder irgendwas brummt oder pfeift, musst du schon schnell am Start sein. Aber wenn wirklich alles läuft und so, dann, und man sich da ein bisschen rein verlieren kann, dann kann das schon sehr hilfreich sein, finde ich schon, ja. Kommt natürlich auch auf die Musik drauf an. Also so, ich habe mal ganz tolle Schimpfe gekriegt bei der Terrorgruppe, weil ich viel zu viel Delays bei einer Show gemacht habe. So, das ist so bei Punkrock natürlich irgendwie Quatsch. Das wäre jetzt zum Beispiel, ja, da war es vielleicht ein bisschen, da war es nicht so gut, ja.
Schön nochmal ein Dub-Delay auf der Snare ausprobieren.
Ja, also. Nicht klar.
Naja, aber also ich weiß auf jeden Fall, dass Massimo auch an dir immer sehr deine Ruhe geschätzt hat, dass wenn es irgendwie ein Problem gab, du da halt irgendwie einfach mit einer sehr ruhigen Art diese Probleme gehandelt hast. So, und
bringt ja nichts, wenn man da so rumrennt wie ein Hühnchen. So, so. Und meistens ist es ja immer dann nicht nur ein Problem, sondern gleich drei oder so. Und dann schnell entscheiden, welches ist das Wichtigste und dann eins nach dem anderen in Ruhe langsam abarbeiten, dann ist man, glaube ich, am Ende schneller, als wenn man in Hektik verfällt.
Ja. Ja, das war irgendwie auch schon ziemlich schnell irgendwie meine Herangehensweise, so Probleme zu lösen.
Ja.
So, irgendwo ist was ausgefallen und dann war mal so die Erwartungshaltung, da muss man sehen, dass ich da irgendwie kreuz und quer über die Bühne renne, um irgendwas zu machen. Mhm. Wenn mein Kollege das vorne nicht gesehen hat, dann war in seinen Augen irgendwas falsch, aber manchmal konnte man dann halt Probleme einfach so eingrenzen, so wusste, okay, das muss ja jetzt irgendwie am Split sein, also muss er jetzt nicht auf die Bühne laufen, sondern wenn ich das Signal kriege, aber am FOH nicht, so zum Beispiel, keine Ahnung, kann ich so einfach da die Ruhe zu bewahren, aber ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Typfrage einfach und Erfahrung, vielleicht so eine Mischung aus beidem.
Ja, aber ich glaube, das ist auch früher schon an mir abgeprallt, wenn ich habe ja auch 1000 Monitor, Local Monitor Jobs mit schreienden Gitarristen und mikrofonwerfenden Sängern verbracht. Das hat mir, Wu-Tang Clan fällt mir da auch ein, zum Beispiel zweimal. Das hat mich eigentlich immer nie wirklich hektisch gemacht, so irgendwie bringt ja nichts. Die sind ja auch in Ausnahmesituationen da auf der Bühne vor Leuten, auch wenn die schon 20 Jahre in der Band sind, muss man manchen Leuten ein bisschen spezielles Verhalten nachsehen. Die sind dann auch eine Stunde hinterher wieder ganz anders. Passt schon.
So starten wir also wieder klassisch in die Schnellfragerunde mit der ersten Frage. Hattest du eine schönste Tour und wenn ja, welche war das?
Ach stimmt. Kann ich so echt nicht sagen. Schönste Tour. 80% meiner Jobs besteht, wie gesagt, so eher aus Einzelgigs oder drei am Stück Sachen. So richtige lange Touren mache ich nicht oder wenig. Trinidad Tobago war die schönste Tour. Das war jetzt nur ein Gig. Aber da war man schon irgendwie so 4-5 Tage. Das war unfassbar schön und ich habe da tolle Sachen erlebt. War bei Rastafaris auf dem Berg und hab da irgendwie ein bisschen deren Leben mir angucken können, so auf Local-Basis und nicht auf Touri-Basis. War im Dschungel und hab Leguan gegessen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Das ist schon lange her. Hab eine Riesenschildkröte im Meer schwimmen sehen. Da sind tausend Erinnerungen an die 4 Tage.
Ja.
Das war unfassbar schön, aber es gibt auch andere coole Orte, wo ich war. Jetzt so vom Abend, vom Job her, das weiß ich, das kann ich echt nicht sagen. Das, jede Tour ist cool irgendwie. Ja.
Ja, meinst du, erinnern wir auch schon, wenn das nicht passen würde, dann würdest du es irgendwie auch.
Dann würde ich es nicht machen. Genau, so, ne? Genau. Ja.
Dann ist ja auch die Chance, dass eine Tour schön wird, ziemlich hoch.
Ziemlich hoch, ja.
War das in Trinidad Tobago auch da, wo du spontan zum Haustechniker gemacht wurdest?
Nee, das war in Panama.
Ah, ja.
Genau, das war auf der kleinen Insel Boca del Toro da oben. Aber da bin ich ja tatsächlich privat hingeflogen. Mein bester Kumpel Rick, der leider verstorben ist, wir haben immer gern Billard gespielt und ich habe ihn eines Abends mal angerufen, ey, wie sieht's aus? Bock auf eine Runde Billard? Und er so, ja klar, komm vorbei. Ich bin halt gerade auf einer kleinen Insel und baue so einen Club aus, irgendwie so einen Blues-Club, mitten in so einem Inselparadies. Und dann habe ich so ungefähr 2 Minuten überlegt, habe ich gesagt, ja, okay, alles klar. Ich buche mir einen Flug und bin am nächsten Tag dahin geballert.
Aus Berlin nach Panama.
Aus Berlin nach Panama für eine Runde Billard. es kam, wie es kommen musste am ersten Abend. There were some sound problems und was wurde nach mir verlangt. Und ab da war ich dann der Haustechniker und hab dann da die Locals irgendwie angelernt an der M7CL, war das genau. Ja, und war so auch gleich wieder mitten im Leben drin über den Job. Wurde bei denen zum Essen eingeladen und bin mit denen im Dschungel und so. Das war die Story, genau. Da war ich aber nicht wegen, da war ich privat sozusagen.
Ja, okay, ja. Wollte es eigentlich privat und wurde dann ein bisschen beruflich, aber ja, nicht, ist ja privat, nicht zu doll.
Es geht ja fließend ineinander über.
Ja, das ist ja auch irgendwie immer das Schöne. Und gerade wenn das so ist.
Ja.
Ist ja auch ein Hobby.
Voll.
hattest du denn irgendwie eine anstrengendste Tour?
Ich hatte nie so eine richtige Knüppeltour, so mit morgens um 5 raus PA reinzimmern. Ich war dann schon immer so am Pult und da kann man ja dann schon ein bisschen länger schlafen. Nee, kann ich auch nicht so sagen. Klar, auch.
Oder welche Sprintertouren?
Sprintertouren, so, natürlich. Hatte ich Hunderttausende, so. Gerade mit Gods of Blitz damals. Aber auch mit allen möglichen Bands. Ja, aber das empfinde ich jetzt nicht so als anstrengend. Man sitzt ja da auch im Bus rum, kann aus dem Fenster gucken. Ich fahre eh nie, also von daher, ich sitze hinten und guck in den Wald oder guck mal die Wolken an, das ist ja kein, ist ja nie anstrengend. Also hat das ist eine richtig schlimme, anstrengende Tour, wenn, dann habe ich es vergessen.
Okay. Hast du irgendwie so ein Lieblings-Vocal-Mikrofon?
Das, was ich in der Hand habe hier, das ist doch cool. 58er, Beta sogar.
Sogar, ist teurer.
Das ist teure. Boah, ja, nee, hab ich nicht. Weiß ich, kann ich nicht sagen. Nee.
Ach so, ein 50er funktioniert immer eigentlich so, ne?
Funktioniert immer eigentlich so.
Unter Wasser.
Genau.
Im Sturm.
Minus 20 Grad, plus 40 Grad spielt.
Kannst du mit dem Panzer drüber fahren. Genau. Geht auch noch.
Ja.
Okay, lieber mit einem Flieger unterwegs oder mit einem Nightliner?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich, also ich mag die Fliegertouren lieber, aber unterwegs sein bin ich natürlich lieber mit einem Nightliner, weil da kann ich schön schlafen und es schaukelt so schön.
Ich habe eine Idee, vielleicht so ein Nightliner, der fliegen kann.
Das wär's. Das wär's, ja.
Vielleicht dieses Flugzeug von Iron Maiden. Das hat doch bestimmt.
Die Air Force One.
Die Air Force One. Ja, richtig. Das wär's wahrscheinlich. Ja.
Ja. Ich will jetzt nicht von meinen ganzen Privatflieger-Aktionen erzählen und Business Class. Ich bin kurz davor, aber das machen wir nicht. Weil okay. Das ist schon ziemlich dicht dran.
Hast du ein Lieblingsmischpult, mit dem du am liebsten arbeitest?
Am liebsten arbeitest. Das ist ja eben schon durchgeklungen. Ist mir eigentlich Wurst, irgendein Mischpult. Ja, natürlich Evett habe ich schon ganz gern, wenn ich es mir aussuchen kann, aber na, ich nehme alles, ist egal.
So unkompliziert.
Ja, ich würde auch gerne mal wieder analog schon, aber wo denn? In der Zukunft.
Wird vielleicht irgendwann wieder en vogue?
Nee, in der neuen Zukunft, der Club hier.
Achso.
Da gibt es noch eine schöne alte Midas.
Okay. Ja, aber das ist ja geil.
Und die funktioniert tadellos. Die ist richtig gut.
Gains aufdrehen,
ich wollte es gerade sagen. Er spart schon mal 3 Plugins. Ein guter Gain. Genau.
Saturation brauchst du schon mal nicht.
Low Cut, tschüss.
Ja.
Ja, SXL gerne. Mag ich gern die kleine. Aber. Ist egal. Mhm. Machen alle gute Pulte heutzutage.
Magst du eher so Festival-Shows oder so große Arena-Shows?
Na, dann lieber Festivals. Also eigentlich mag ich Club-Shows natürlich am liebsten, aber nö, Festivals. Auf jeden Fall, da trifft man mehr Leute. Große Arena-Shows ist man ja dann immer mit seiner eigenen Produktion meistens und kennt alle. Also ich mag das schon, immer so ein bisschen neue Leute treffen und der Sound ist natürlich auch einfacher draußen auf dem Feld. Ja, Festivals.
Ja. Ja, damit ersparst du mir auch quasi die nächste Frage, ob du lieber Club-Gigs magst oder Festivals.
Ja. Dann also Club-Gig, Festival, Halle.
Und so ein Club-Gig, der erinnert dich dann an deine alten Zeiten im Tommy-Haus? Wie läuft das denn?
Da hat man die meiste Interaktion mit den Örtlichen, mit den Leuten. Man kriegt am meisten mit von der Stadt, vom Land, von allem. Und meistens klingt es noch am geilsten. Schön direkt. Club-Sound ist mir doch am liebsten. Da darf ruhig mal irgendwas dröhnen und scheppern und die Lüftungsanlage rattern. Macht nichts. Solange es von der Decke tropft, ist alles gut.
Und bist du lieber mit dem Festival-Headliner unterwegs oder mit der Nachmittagsband? Und schnell rein, schnell raus.
Ja, doch eigentlich lieber mit dem Headliner. So, ja, früher habe ich auch immer gesagt, schnell rein, schnell raus, aber nee, denn ich kann mich auch gut nochmal hinlegen nachmittags, nach dem Mittagessen. Und kann dann nochmal meine 4-5 Stunden schlafen, da habe ich kein Problem.
Ja.
Darf ruhig auch Begleitmusik laufen. Da doch lieber der Headliner. Hm. Ja.
Okay.
Vor allen Dingen dunkel ist schon wichtig.
Ja.
Ist schon ein Riesenunterschied.
Ja, voll. Ja. Mag auch immer ganz gerne die Shows, die in der Dämmerung sind. Also vielleicht so es leicht dämmert, wenn die Show losgeht und es dann irgendwie hat es dann so eine kann manchmal so magisch dadurch werden, dass sich die Szenerie so doll ändert, irgendwie währenddessen.
Oder in den Morgenspielen, auch nicht schlecht.
Oder in den Morgenspielen, ja, das hast du vielleicht
dann mit meinem Elektro, genau. Jetzt, ne?
Ja. Gehst du denn eigentlich noch privat auf Konzerte?
Selten.
Selten?
Ja.
Ja, das ist eine häufige Antwort.
Ja.
Da musst du dich nicht für schämen.
Also, ja, und das Wochenende war ich auf dem Konzert, das war eigentlich eine Trauerfeier. Ja, also wenn, dann ist es eher so aus privaten Gründen. Mhm. So wirklich jetzt selber auf, jetzt auch so die Bands, die ich so früher abgefeiert habe, da muss ich heute auch nicht mehr hin. Mit André war ich letztes Mal auf, ach, ist auch schon ein Jahr her, bei den Jets im Astra, aber Das war dann auch gar nicht so toll, so mit zum Pipi anstehen und fürs Getränk anstehen und kein Backstage-Ausweis und dann mitten zwischen den ganzen Leuten. Und dann ist das alles so eng. Nee, selten. Und wenn dann wirklich kleine Clubshows, irgendwas. Und da ist mir die Band auch fast egal. Kaum noch. Du?
Manchmal, ja, schon. Also auch tatsächlich nicht so oft, wie ich es gerne würde. Aber ich finde, irgendwie möchte ich mir das auf jeden Fall bewahren, mehr so quasi zu konsumieren, irgendwie als Fan einfach.
Ja, aber von wem bist du denn Fan?
Ja, von wenigen ausgewählten Bands.
Also ja, sowas aktuell ist, das ist ja so das Ding so. Klar würde ich mir gerne tausend Konzerte anschauen, aber die sind ja schon alle tot. Also wüsste jetzt nicht, was mich so interessieren würde, dass ich da hingehen würde.
Ja, ich weiß nicht, manchmal kann man ja vielleicht immer auch noch überrascht werden. Also das merke ich ja manchmal auf Festivals, dass KIZ zum Beispiel ist irgendwie so eine Band, das erste Mal wirklich gefeiert auf dem Deichbrand, wird jetzt sicherlich irgendwie auch schon 12, 14 Jahre oder irgendwie sowas her sein, wenn das, naja, 10, 12 wahrscheinlich. Diese Show, wo die so quasi als Gotteswesen imperatormäßig irgendwie von der Bühnendecke abgeseilt wurden, bin ich halt zum Showstart hingegangen und wollte nur mal gucken und bin halt bis zum Ende geblieben. So, das hat mir halt gezeigt, okay, irgendwas haben die halt gut gemacht.
Ja, so. Ganz gute Entertainer.
Ja, auf jeden Fall. So, also es hat mich auf jeden Fall irgendwie in seinen Bann gezogen.
Ja, die halt auch gute Ansagen machen. Das ist halt ein Riesenunterschied zu anderen Bands, die wirklich jeden Abend dieselbe Ansage machen und das merkst du. So, die sind, da ist halt wirklich jede Show anders bei denen, das merkt man.
Es wirkt auf jeden Fall als ziemlich ausgebufft, dann kann man natürlich unterstellen, wenn man jetzt so eine Show gesehen hat, das machen die wahrscheinlich jeden Tag gleich, aber du weißt das ja besser.
Naja, nee. Klar gibt's da Sachen, so Songansagen, die wiederholen sich schon, aber die variieren immer und das ist jetzt natürlich ein gutes Beispiel, so, aber also jetzt so einfach auf irgendein Konzert zu gehen, wo ich die Bands nicht kenne, um mich überraschen zu lassen, das mache ich wirklich nicht mehr.
Ja, also, nee.
Ja, siehst du, aber ich würde nicht mal zu irgendeiner Band gehen wegen der Show, weißt du? Das, auch wenn die riesen fett ist, deswegen hat mich zum Beispiel auch Rammstein nie wirklich interessiert, weil wenn ich wirklich selber auf ein Konzert gehe, wie ich geile Mucke, auf die ich Bock habe, so und ja, da ist mir die Show Wurst. Also so.
Ja. Aber dann stell dir mal KIZ ohne der Show vor.
Naja, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich gucke die ganze Zeit nur auf meine Finger. Ich weiß gar nicht, was die da so wirklich machen. Ich hör's nur.
Ja. Alligator hat so einen Member-Bereich auf seiner Webseite und da hat er jetzt vor ein, zwei Jahren alle Shows nochmal released, sozusagen, oder von jeder Show eine Aufnahme hochgeladen.
Bild und Ton.
Bild und Ton, genau. Und meistens halt irgendwie Pultmix, kommt drauf an, wie auch immer das dann halt irgendwie aufgenommen wurde. Manchmal war es dann irgendwie von der Streaming-Plattform oder so. Aber das letzte, also von der Retour, das habe ich halt nochmal nachgemixt. Nicht komplett, aber so den Pult-Sound mit Atmos irgendwie dazu gemischt und von der letzten Tour Out of Office ist auch gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon hochgeladen ist oder nicht. So, aber was da halt ganz spannend war, ich habe dann halt natürlich irgendwie die Tour gemischt und so und dann habe ich halt nochmal das Audio gemischt und irgendwann kam dann das Bild dazu. Dann meinte ich, ja, schick mir doch mal den Schnitt, damit ich dann halt irgendwie auch sehen kann, kippt irgendwo was um, dann soll man das auch hören. So, was sieht man, was hört man und passt das zusammen. Und da habe ich das erste Mal diese Show gerafft.
Naja, das kann ich gut verstehen.
Ja. Ich dann halt auch vielleicht so ein Drittel der Zeit auf die Bühne guck. Ja, ja klar, also die Show alleine macht keine Show. Muss schon die Musik irgendwie auch gefallen. Und wo du gerade Rammstein meintest, so, ich habe das damals in der jetzigen Barclays Arena, hieß damals irgendwie anders, gesehen. Und dann aber ein halbes Jahr später auf dem Hurricane. Und da war es halt so, ja, okay, habe ich alles schon gesehen, das ist dann langweilig. Also dann haben ja die Musik irgendwie dann halt irgendwie auch nicht das wiedergegeben. Also da ist halt schon dieser Show-Aspekt irgendwie ziemlich groß und das dann einmal zu sehen war cool, aber das gleiche nochmal zu sehen war langweilig.
Ja, ja. Nee, also wenn ich auf ein Konzert gehe, dann in einen kleinen Club und treff Kumpels und nebenbei spielt eine Musik auf.
Findest du, dass die Arbeit international sozusagen irgendwie in anderen Ländern irgendwie anders ist als in Deutschland? Irgendwie gibt es da für dich irgendwelche prägnanten Unterschiede oder ist es eigentlich alles das Gleiche?
Es ist eigentlich das Gleiche, oder? Ja.
Ja, weiß ich nicht.
Doch, es ist voll das Gleiche. Was soll da anders sein? Da spielt eine Band und da sind die Boxen und dazwischen, das machen wir. Nee, ist das Gleiche. Also,
was auch mit dem Publikum vielleicht?
Ja, da gibt es Unterschiede. So? Ja, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Das kann man schon sagen. Aber jetzt so bei unserem Job, naja, klar ist da der Standard höher und da niedriger, aber also meistens ist es gut. So gerade, naja, wenn man da mit einer internationalen Band hinfährt, dann kann man ja hiervon ausgehen, dass da was Vernünftiges am Start ist. Publikum ist anders, klar. Ja, das ist schon, da gibt es schon Unterschiede auf jeden Fall.
Ist da so bestimmte Eigenarten ausgemacht irgendwie?
Ja, also das ist jetzt halt noch frisch die Erinnerung an Indien. Also das war wirklich extrem, wie krass laut die das da wollen. Also wirklich, dass die Leute, also angefangen von Publikum, Techniker, Veranstalter, hier mach mal lauter und war es ja auch schon bei mir bei einer Show so, ich mach jetzt nicht so leise unbedingt und da standen auch gepflegte 103 so im Schnitt. Als ich angefangen habe und die waren so, ey, mach mal die PA an, was ist los mit dir? Und ich habe jetzt überhaupt keinen Bass und mir hat es den Magen schon halb rumgedreht. Also das war wirklich erstaunlich, wie laut die das da alle wollten. Huiuiui. Das war krass.
Gibt es überall FOH-Zelte zum Beispiel? Oder
nee,
auch manchmal
natürlich
unter freiem Himmel?
Ja klar, freier Himmel, hoffentlich. Hatte ich gerade erst wieder oder so selbstgezimmerter Palmenwedel überm Pult. Ja, aber die Locals, die wissen ja schon, dass es nicht regnen wird. So. Und ansonsten gibt es eine Plane.
Machst du denn lieber FOH oder Monitor? Dann machst du ja auch beides eigentlich.
Immer beides eigentlich. Kann ich beides gerne. Ich mag beides. Also eigentlich mag ich immer das lieber, wo ich gerade bin. So bin ich froh, dass ich nicht am Monitor bin jetzt gerade. Und auch andersrum geht es mir auch so. Also nö, mag ich beides gleich gern.
Also du bist ja auch so angenehm unkompliziert. Irgendwie habe ich so den Eindruck, dass das so, ja, irgendwie egal, was das so für Pulte sind, egal, was das für Konditionen sind. Klar will man irgendwie auch ein vernünftiges Bett haben zum Schlafen oder irgendwie so Sachen, das meine ich jetzt nicht. Sondern,
du, ich habe immer noch zwei Bands, da haben wir letztens zu dritt im Bett geschlafen. So, das mache ich schon auch immer noch gerne. Also gerade das mag ich ja so gern am einen Tag im besetzten Haus und von da dann in die andere Welt mit dem Flugzeug und dann wieder zurück. Das ist also so, das mache ich immer noch gern so, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, dass jemand bist, der irgendwie da doll aneckt oder irgendwie so, sondern vielleicht aber auch einfach mit vielen Situationen gut klarkommt. Und damit meine ich jetzt halt immer auch nicht nur, okay, du kommst damit klar, wenn jetzt dann halt mal dein Hotelzimmer nicht 5 Sterne ist.
Ja,
sondern dass du halt vielleicht dann irgendwie auch damit klarkommst, wenn die PA mal nicht so geil ist. Und das halt so nimmst, wie es kommt und trotzdem das Beste draus machst.
Was soll ich denn dann auch machen? Dann vor Ort?
Klar.
4 Stunden vom Gig, so geht ja dann eh nicht mehr anders. Wenn er nicht das da ist, was bestellt wurde oder so, ja, dann geht's halt auch so. Ja.
Ich würde dich jetzt so einschätzen, dass dein Mindset halt schneller an dem Punkt ist, naja, okay, machen wir halt das Beste draus, statt dann rumzulamentieren und vielleicht noch zu sagen, ja, das ist heute nicht so geil, weil die PA nicht die ist, irgendwie die erstellt habe und irgendwie so, sondern so, ja, ist halt wie es ist und so, und das dann halt auch trotzdem funktioniert und dass das vielleicht irgendwie auch ein Ding ist, was die Leute, die dich dann halt irgendwie auch buchen, irgendwie auch an dir schätzen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Hast du auch den Eindruck?
Ja, den Eindruck habe ich auch, klar. Ja. Und ja, das habe ich im Tommy rausgelernt sozusagen. Also so, es ist sehr wichtig, entspannt zu bleiben. Ja.
Was ist denn für dich der Part auf dem Job, nennen wir es mal Job, auf Tour oder so, wenn du am meisten Spaß hast?
Oft beim Soundcheck, wenn so wenn so Sachen passieren, so, oh, wir haben hier noch zwei Gastmusikerinnen, wir brauchen noch schnell dies, das, das. Und ich schnell was am Pult fummeln muss, das ist geil. Das kickt. Und wenn es dann so klappt, dass es niemand mitkriegt, wenn die dann kommen, die zwei Gastmusikerinnen, dass dann alles fertig ist, so, das macht Spaß. Und beim ersten Song, wenn alles läuft, das ist auch cool.
Ja, okay, also schnell sein bei unvorhersehbaren Geschehnissen.
Und vielleicht gar nicht mal beim Soundcheck, sondern über Intercom oder Shoutbox. Ach hier,
beim nächsten Song. Haben wir einen Gast.
Ja, genau. Okay, kriege ich hin.
Autotune, E-Minor oder so. Gibt's das überhaupt? Weiß nicht. Ja, vorhin meintest du, du hast ja auch schon mal in einer Show von mir gehört, weißt ja, dass ich irgendwie jetzt auch nicht so leise mische. Aber, also ist ja jetzt immer auch nicht übertrieben laut oder so. Mhm. Wie wichtig ist dir da so Lautstärke irgendwie bei so einer Show?
Ja, schon. Schon.
Das ist ein Thema.
Das ist ein Thema. ja, es darf halt nicht wehtun, aber es muss halt schon laut sein. Sonst gehe ich ja nicht auf ein Konzert, oder? Also kann ich mir die Musik auch zu Hause anhören. So ein bisschen Bauchgefühl muss da sein, dass der Körper was mitkriegt. Es darf nicht in den Ohren klingeln und kreischen, aber so alles andere darf.
Darf schon ein bisschen wackeln.
Darf ein bisschen wackeln.
In den Hosenbeinen und so, ne?
Ja.
Ja, finde ich auch.
Ja, vielleicht gar nicht so viel in den Hosenbeinen, eher so im Bauch.
Ja, genau.
Lieber, lieber 80 als 50.
Ja? Okay, du bist ja Team 80.
Ich bin Team 80. Ja. Ich bin sogar Team 100.
Echt?
Ganz verrückt.
Ja. Okay. Aber 160?
Nein.
Die müssen weg. 160? Ja. Mag ich auch nicht so. Ja. Aber ich mag,
Quatsch.
Also.
Quatsch mit Soße ist natürlich jedes Mal anders, aber in der idealen Welt mag ich diese Frequenzen schon auch sehr gern.
Ja. Ja, auch eigentlich eine ganz gute Rubrik vielleicht. Was ist deine Lieblingsfrequenz? Ich mag ja auch 40 Hertz tatsächlich ganz gerne.
Ja, ja. Schwierig. Schwieriges Thema.
Naja, gut. Nee, aber also Lautstärke, Pegel zeigt dann ja halt irgendwie auch immer nur irgendwas Gemessenes, was dann ja auch dieser Hörkurve dann irgendwie entspricht. Hast du da irgendwie so einen Trick, dass es so laut wird irgendwie ohne, dass es wehtut? Weil im Prinzip spielt das ja irgendwie so zusammen.
Ja, Frequenzen, oder? Also so 3 Kilo, 2,8 gefährlich, so. Die drehe ich dann doch gern ein bisschen raus. Bleibt trotzdem laut, aber tut nicht weh und schlägt auch nicht so in der Messung rein.
Ja.
Ich würde jetzt gar nicht mit Kompressoren oder sonstigen Sachen groß anfangen. Benutze ich eh alles eher spärlich und mach's lieber mit den Fingern oder mit der Automatisierung. Deswegen, also so, ja, am Ende dann sind es meistens Frequenzen, die wehtun oder das alles zu laut machen.
Ja.
Und wenn ihr die erwischt, dann ist es ja trotzdem noch geil laut, ohne dass es wehtut.
Und dann benutzt du gar nicht so viel Kompression oder so?
Generell mag ich eh dynamische Konzerte. Wenn ich halt nur 95 darf, dann heißt das ja nicht, dass ich zwischendrin trotzdem mal 98, 99 mache, sowas. Mhm. Und dann geht's halt wieder runter. Ja.
Muss man wieder ein bisschen Luft holen, sozusagen.
Genau.
Ne? Ja. Ja klar, das ist auch eh, finde ich, ein ganz gutes Mittel, irgendwie, was man live immer ganz gut einsetzen kann. Mhm. Ist halt, oder am einfachsten ist halt Lautstärke einfach, ja, ne?
Feder.
Mal den Hahn ein bisschen aufziehen, wenn es kesseln soll und, und dann wieder ein bisschen zurücknehmen, wenn es musikalisch dann irgendwie auch passt.
Genau, ja. So. Wenn es natürlich die ganze Zeit nur ballern soll, dann wird es schwierig, ja.
Ja. Beim letzten Alligator-Set, wo die ersten 6 Songs irgendwie halt alle auf die 12 waren, so und dann über eine halbe Stunde 6 Songs mit den Ansagen. Mhm. So, okay, immerhin macht er längere Ansagen. Das hilft. Aber es war schon öfter mal knapp oder um nicht zu sagen auch mal drüber. Aber
ich bin schon auch ab und zu mal drüber. Aber das ist halt, ja, wenn da strikte Ansagen kommen, dann bleibe ich da, wo ich hin soll und alles gut. Aber ich kenne das wohl auch. Natürlich bei KIZ ist ja auch meistens die ersten 4 Songs wüstes Geballer ohne große Ansagen und dann sehe ich schon immer, wie die Leute nervös werden um mich rum. Aber das geht ja dann auch wieder runter und am Ende schafft man es dann immer irgendwie so im Rahmen zu bleiben.
Ja.
Meistens.
Okay, kommen wir zu der allseits beliebten Rubrik Biggest Fails.
Oh yeah.
Oder auch I fucked up bigger shows than you. Oder auch Wann hast du mal irgendwie so scheiße gebaut, dass es jeder mitgekriegt hat? Oder gab es sowas gar nicht?
Nee, sowas gab es nie. Also eine Story weiß ich auf jeden Fall im Supermolli, aber die kann ich jetzt nicht hier erzählen.
Das ist schade.
Ja, tut mir leid, kann ich dir gleich erzählen. Also gut, mit Shows mit einem riesen fetten Feedback anzufangen, das ist mir wohl schon ein paar Mal untergekommen, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Wenn man es schnell merkt.
Wenn man es schnell merkt, dann geht's ja auf jeden Fall klar.
Ah, die Akustikgitarre, das war richtig schön. Mm. Ja, mit Slipknot damals in der Columbia-Halle, da habe ich FOH-Betreuung gemacht. Da hatten wir auch das Puls XL200 noch recht neu. Und so ziemlich am Anfang der Show schmeißt der Sänger so eine riesen Wasserflasche ins Publikum und sie fliegt und fliegt und fliegt und ich sehe es und zack, sie schlägt genau auf den Bauch von dem Mixer ein und ergießt sich dann über das Pult und dann ein infernales Krrrr durch die ganze Columbia-Halle und der Gastmixer reißt die Arme hoch und ja, geht weg, geht zur Bühne und schreit seinen Sänger an und ich stand da an dem Pult, was einfach nur ganz schlimme Geräusche macht. Das war, aber es war jetzt auch nicht wirklich mein Fehler.
Nee, würde ich auch nicht sagen.
Einmal.
Aber es war natürlich ein spannender Fehler.
Ja, es war spannend. Ich weiß, es waren die VCA-Gruppen und wir haben das dann einfach umgeroutet. Als ich die runtergezogen habe, dann war es halt weg.
Ah, okay.
Also das heißt, die VCAs haben einen abgekriegt.
Ging dann noch weiter.
Die ging dann noch weiter, ja. Der kam dann irgendwann wieder und hat seinen Sänger zusammengeschrien. Und dann haben wir das halt einfach links, rechts geroutet und weiter ging es irgendwie so, ja.
Okay, ja, witzig.
Aber mir fällt noch ein gutes Ding ein, der war wirklich fies. Da war das PM5D ganz neu noch. Und ich war ziemlich schnell da dran und habe mich eigentlich auch ganz wohl gefühlt mit dem Pult. Kannte das auf jeden Fall schon besser als die meisten alteingesessenen Mixer. Und da habe ich mal, das war ein Showcase von irgendwas Wichtiges. Ich krieg's nicht mehr zusammen, was es war. Und ich habe Monitorbetreuung gemacht. Und da war jemand das erste Mal an dem, kannte ich zum Glück den Dude, auch das erste Mal an dem Pult und hatte auch ein bisschen Schiss. Riesenlanger, komplizierter Soundcheck. Und dann so, jetzt kommen wir zum Speichern. Und ich stand halt auf der anderen Seite vom Pult und ja, kein Problem, hier einfach Store und habe halt auf Recall gedrückt und nicht auf Store. Und halt nicht mal meine Band, sondern auch noch das File von ihm und der hat auch nicht vorher gespeichert gehabt. Irgendwie hat ganz am Anfang mal gespeichert. Und dann wurde die Band nochmal auf die Bühne zitiert und es ging nochmal von vorne los. War auch nicht mehr viel Zeit. Immer aufpassen.
Ist natürlich auch fies von der anderen
Seite. Ja, kein Problem, das kenne ich.
Scheiße. Damn it. Seitdem wurde wahrscheinlich die Recall Confirmation.
Confirmation erfunden, genau. Ja, nee.
Was alle Leute sagen, irgendwie, wenn sie diese Fails nennen, dass sie dann in der Folge halt irgendwie immer diesen Fehler nicht nochmal gemacht haben.
Nee, nicht so, nochmal. Ne?
Dann passt man halt irgendwie echt einfach auf, dass das nicht nochmal passiert. Ja. Und dafür sind dann die Fehler halt gut.
Ja.
Und dafür muss man sie dann halt auch einmal gemacht haben. Dann muss man halt leider durch.
Na.
Genau. Oder stellvertretend hört man sich diesen Podcast an, um zu hören, was die anderen für Fails gemacht haben.
Ja, trotzdem passiert es einem dann doch.
Und ganz viel Spaß dabei.
Ja. Locker bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Man kann sich sogar freuen, weil dann weiß man, jetzt ist es endlich soweit. Ja, ab jetzt passiert es nicht mehr. Ja. Welchen Künstler oder Künstlerin oder welche Band, tot oder lebendig, würdest du ganz gern nochmal mischen? Mischen oder überhaupt mischen?
Eigentlich hätte ich sofort immer gesagt, AC/DC in einem Club. 77 oder sowas, ja, das wäre schon krass, ja, Punkt, ohne eigentlich, ja, AC/DC 77, bei irgendwelchen Hillbillies in Kansas oder sowas, das ist bestimmt das abgefahren.
Fallen dir irgendwie so Highlights ein, irgendwelche, keine Ahnung, Festivals oder egal, was es war, irgendwas, was so magisch hängen geblieben ist?
Also Monitor Queens of the Stone Age in der Columbia-Halle, anno Dutzemal, mit Nick Olivieri noch und ich glaube sogar ja, Mark Lanegan im Gesang. Das war überkrass. Und die hatten halt damals auch noch keinen eigenen Monitor-Personal. Das war echt überkrass, das Konzert. Die waren sehr magic. Dann fällt mir natürlich auch noch mein erstes auch Monitor örtlich für Stooges und Iggy Pop. Den durfte ich sogar zweimal machen dann. Das war auch richtig geil.
Der Rider von dem,
der
liest sich sehr, sehr gut. Den kann man irgendwo mal googeln, aber ich glaube, da steht irgendwie sowas wie Sidefield, wir müssen lauter als ein startender Düsenjet sein. Yeah.
Das geht, glaube ich, so los, we need a local monitor guy who's not afraid of death. Genau. So geht's los. Dann kommen noch drei lustige Seiten.
If you think
Seiten.
It's too loud, make it even louder.
Ja, genau. Nee, das war sehr sympathischer Gig. Und durfte ich auch zweimal machen, The Roots. Ja, das war auch geil.
The Roots.
Genau.
Ja, geil. Aha.
Ja.
Alles lokale Sachen.
Alles lokale Sachen.
Ja.
Hab jetzt gar nicht so an die Band-Sachen. Da gab es natürlich auch krasse Highlights, aber das waren jetzt so die ersten Dinger, die mir eingefallen sind. Long Beach Dub All-Stars, auch ganz wichtig im Tommy House damals noch. Das war so eine Nachfolgeband von Sublime. Das war auch ein wunderschöner Tag mit denen. Da gab es auch keinen Soundcheck und ich war noch ganz frisch dabei irgendwie und die wollten per Du keinen Soundcheck machen und lieber im Hof sitzen und große Zigaretten rauchen. Und Soundcheck wurde dann einfach so, da hat dann so einer angefangen und dann sind die anderen so reingesteppt und das war einfach voll geil mit denen. Vor allen Dingen der Nachmittag im Hof.
Ja, spielt alles irgendwie zusammen, ne?
Ja, ja, voll. Und dann habe ich auch verstanden, warum die keinen Soundcheck brauchen.
Ja, cool, aber irgendwie ganz, ganz interessant, irgendwie, dass dir jetzt so diese lokalen Sachen irgendwie eingefallen sind. Vielleicht auch, weil das so auch ein bisschen überraschend war.
Genau, ja.
Dass es dann so cool wurde, auch, ne?
Ja. Also bei meinen, in Anführungsstrichen, Bands, da fallen mir dann tatsächlich eher so Locations ein oder coole Leute, die ich kennengelernt habe oder sowas, aber. Jetzt so Konzerte selbst, das sind schon die ich gesagt habe, ganz weit vorne.
Ja, cool.
Solomon Burke habe ich auch zweimal Monitor gemacht, das war auch unfassbar magisch. Ja, das war krass. Gab schon so ein paar Highlights auf jeden Fall.
Ja, schön.
Ja.
Wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Beziehungsweise kann man dich mal irgendwo am Pult stehen sehen und wo? Irgendwo in Kalkutta.
Da war ich ja gerade. Tatsächlich geht es jetzt mit KZ weiter. Ich habe jetzt frei. Ich hatte schon 2 Wochen frei, habe immer noch knapp 2 Wochen frei. Ich finde es super klasse gerade. Winter in Berlin finde ich gar nicht schlimm, ganz ehrlich.
Ja, du hast ja auch den halben Winter woanders verbracht.
Ja, den halben Winter nicht. Ich finde das voll angenehm gerade hier. KIZ Frauentag, 8.3. Genau.
Komm ich vorbei.
Ja, schwierig.
Stimmt, ja.
Schwierig, schwierig. Genau, in der Uber Arena, das ist immer sehr laut da. Also nicht ich, sondern die Zuschauerinnen. Das ist auch immer sehr magic, dieses Konzert.
Ja, das ist echt cool, dass sie das machen.
Ja, da fällt mir doch noch ein Gig mit von eigenen Bands ein, die da auch ganz weit vorne sind. Eine KIZ-Show im Astra. Das war auch Frauentag das einzige Mal nur für Männer in Frauenklamotten. Das fand ich ein sehr gutes Konzept. Das hat viel Spaß gemacht. KZ, da wird es noch ein paar andere Gigs mit denen davor geben. Aber das ist bestimmt noch geheim. Das weiß ich ja erst ganz kurz.
Genau. Aber März, das ist ja auch nicht mehr lange hin. Oder?
Nee, das ist nicht mehr lange hin. Ende Februar, sind das nicht noch 2 Wochen? Knapp 2 Wochen. Dann Südamerika. Da könnt ihr mich gern besuchen.
Ja.
Ich habe Gästenlisten-Kontingente.
Auch KIZ?
Nee.
Monolink.
Das mit KIZ ist leider international immer ein bisschen schwierig. Genau. Und dann zwischendurch immer wieder Alphaville, Tingeltangel. Aber ja, entspannt.
Was dürfen dir die Leute dann am Pult zurufen, wenn sie dich da stehen sehen?
Mehr Gitarre.
Mehr Gitarre. Okay, das ist gut. Vor allem bei KIZ zum Beispiel.
Da gibt es manchmal auch eine Gitarre.
Mehr Gitarre. Das ist der Code dafür. Ich habe diesen Podcast gehört mit dir. Finde dich und ihn, also den Podcast, gut. Mach noch einen Tick lauter. Mehr Gitarre.
Mehr Gitarre.
Gut.
Alles klar.
Alles klar. Vielen Dank, Rainer.
Ich habe zu danken.
Und ich auch.
Na?
Ja, bis gleich, wenn wir noch was essen.
So machen wir das.
So,
bis gleich. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank an Rainer, an Mauki alias André Rauhut von Complete Audio und natürlich an Lewe, den ihr auch schon aus der letzten Folge kennt. Vielen Dank auch an euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich über 5 Sterne oder eine positive Review und wenn ihr den Podcast verbreitet und ihn euren Kollegen und Kolleginnen weiterempfehlt. Für Kommentare, Anregungen, Wünsche oder Kritik könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben. Unter CL Audio Klangoptimierung werdet ihr mich finden. Ich werde nächste Woche einen neuen Versuch starten mit Paddy und hoffe, dass es diesmal klappen wird. Denn es wird bestimmt auch spannend, was er so zu erzählen hat. Bis zum nächsten Mal bei Solo in Place. Denn ich ziehe jetzt hier den Stecker und sage Tschüss.